Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Chamber Talk. Ja, dieser Podcast hat nun auch einen Namen. Obwohl, den Chamber Talk, den gibt's natürlich schon länger, aber als reiner Podcast ist er noch ganz frisch. Und ganz in der Tradition des alten Chamber Talks werde ich, manchmal zumindest, Gäste einladen in unserem Proberaum nach München, um mich mit ihnen ein bisschen zu unterhalten. Und genau das habe ich heute getan. Neben mir sitzt, ein bisschen verkatert, Matthias Well, seines Zeichens ein großartiger Geiger. Oftmals zu hören im Bunde mit seiner Schwester Maria, einer ebenso großartigen Cellistin, aber heute ist er mal allein da. Zusammen wären sie die Two Wells, wie gesagt, heute allein. In diesem Sinne erstmal, hi Matthias,
schön, hey, dass du es
trotz Kater geschafft hast. Man muss es sagen, es ist eigentlich schon lange her, aber gefühlt noch gar nicht so viele Konzerte her. Mhm. Da haben wir zusammen gespielt in unserer kleinen Quartettreihe ASQ Plus im Einstein Kultur in München.
Das ist witzig, weil wo bin ich denn drauf aufmerksam? Irgendjemand hat mir erzählt, genau, dass er drin war oder dass sie drin war. Und dass sie das total toll gefunden hat. Aber wann war das eigentlich ungefähr?
Es war ganz kurz vom ersten Lockdown.
Das heißt, stimmt, ja klar.
Wir ich komme schon gar nicht mehr mit den Jahren, sondern 2020 dann.
Wir haben sogar eine Art Volkstanz gemacht am Schluss.
Das war wunderbar. Wunderbar war das, aber ja, doch schon wieder 1,5 Jahre her.
Und die ganzen Balletttänzer, die mit drin waren, das war
sehr witzig. Ja, die waren zufällig drin. Das hat natürlich.
Das war eigentlich ganz spannend, wo jemand mir erzählt hat von den Balletttänzern, dass er mit 30 quasi schon in Rente ist, weil der Körper dich einfach, da hört es irgendwann auf,
gell, bei den Balletttänzern. Wem sagst du das? Aber 30 ist vielleicht noch ein bisschen zu früh. Meine Freundin ist ja Balletttänzerin.
Ah ja, stimmt, genau.
Die macht zeitgenössisches Ballett, aber ja, mit 30 ist man vielleicht noch gut dabei, aber also wenn es gegen Ende 30 geht, dann macht der Körper nicht mit. Du musst dir vorstellen, die fangen so früh an.
Ja.
Und dann ihren Höhepunkt haben die einfach körperlich, wie der Fußball halt auch. Ne?
Ja, so. Ja. Wir fangen ja auch früh an eigentlich mit der Musik, aber wir haben ein bisschen mehr Glück. Wir können es hoffentlich möglichst lang machen.
Ja, die Tänzer müssen immer auf die zweite Karriere dann schielen. Mhm. Aber du, da fällt mir ein, wenn man euch nicht kennt, da habe ich dann was vorbereitet. Ich hatte ja damals, dann passt vielleicht nicht ganz, aber damals hatte ich ja so einen kleinen Trailer vorbereitet, den würde ich jetzt auch nochmal abspielen, dann können wir da nochmal drauf eingehen. Also das war der Trailer zu unserem Konzert.
München. Schlägt man im Oxford Dictionary unsere heutigen Gäste nach, findet man 37 Einträge. Darunter Well, Noun. A deep hole in the ground from which people obtain water. The sides of wells are usually covered with brick or stone and there is usually a cover or a small wall at the top of the well. Dies alles hat rein gar nichts mit unseren heutigen Gästen zu tun.
Ihr Name aber ist in der Tat vorbelastet. Schon 1851 setzte Richard Wagner ihnen ein ewiges Denkmal mit seinem Walkürenritt, aber auch neuere Hommagen von Rihanna mit Farewell. Und Duffys setzen Meilensteine. Können sie diesem Druck wirklich standhalten? Aber sicher. Für euer Wellbeing-Song heute Matthias, der frischgebackene Master of the Universe, Prädikat, der tut nichts, der will nur spielen. Und Maria, die, Achtung Single Boys, ich muss euch enttäuschen, bald einen Holländer heiratet. Witze dazu erspart sich die Redaktion.
Die Kindergeneration der berühmten Biermieselblas. Berühmte Eltern scheffeln die Familienmillionen regelmäßig am Fiskus vorbei nach Monaco und haben's auch sonst faustdick hinter den Ohren. Sie können alles, nur kein Hochdeutsch. Ein herzliches Willkommen und eine kräftige Laola-Welle für unsere Antwort auf Modern Talking, die drei Tenöre ohne Pavarotti, Sonny und Cher und die Wildecker Herzbuben.
To Well!
Ja, so haben wir euch im Konzert vorgestellt. Also erstmal muss man sagen, ganz aktuell ist nicht dein Master, ist natürlich schon wieder eine Zeit her.
Ja, und Maria ist mittlerweile verheiratet und hat sogar ein Kind, also ich bin jetzt halt Onkel.
Ah, sehr schön. Die Maria hat mir schon ein Foto geschickt, sehr süßes Baby. Total. Aber das wollte ich fragen, weil das habe ich nicht mitbekommen. Ja. Die Hochzeit hat trotzdem stattgefunden?
Ja, das war kurz nach Weihnachten, haben wir das sehr intern gemacht mit einem kleinen Kreis, vor allem Familie. Und das war eigentlich total schön, also haben wir...
Aber standesamtlich war das dann?
Genau, standesamtlich in München und dann sind wir alle zu meinen Eltern gefahren. Und
wie viel dürftet ihr trotz Corona?
Puh, Gute Frage. Vielleicht lassen wir das weg. Ja. Verstehe.
Machen wir lieber nicht öffentlich. Nicht, dass irgendwer noch zuhört.
Genau.
Nee, aber man muss ja eigentlich wissen, vielleicht die, die nicht in Bayern aufgewachsen sind, obwohl auch überregional bekannt, die Well-Familie ist auf jeden Fall eine Institution hier in Bayern. Nervt dich das manchmal, da immer drauf angesprochen zu werden?
Ja, also es ist natürlich, also früher hat es mich ein bisschen genervt, weil man dann quasi immer als Teil vom Ganzen wahrgenommen wird.
Ja, verstehe.
Aber mit der Zeit lernt man natürlich das total wert zum Schätzen, was die Vorgeneration geleistet hat. Und vor allem auch, dass das natürlich bestimmte Wege ebnet, wenn man in der gleichen Schiene unterwegs ist, wie Maria und ich zum Beispiel.
Ja, ich glaube, mein Papa war noch nie so stolz auf ein Konzert von mir, als dass wir mit euch zusammengespielt haben. Oh. Als ich ihm erzählt habe, dass wir in der Philharmonie Berlin spielen mit dem Deutschen Symphonieorchester, was für mich super toll war, hat er gesagt, ja, was bringt es, wenn es Ohrkonzert ist? Geil. Und als ich gesagt habe, wir spielen mit den Wales, hat er gesagt, oh, das ist eine Leistung.
Ach, Schmarrn. Ja, für uns war es genauso eine Ehre.
Also, ja, genau. Schlecht bezahlt, aber eine Ehre.
Ja, na, es war, ich finde, wie ist denn das bei euch eigentlich, bei der Gruppe? Macht sie immer so eine spezielle Fixgage oder variiert sie ja immer? Weil ich finde, das ist immer von Veranstaltung zu Veranstaltung unterschiedlich. Auch wer sich was leisten kann, natürlich als Veranstalter. Oder wenn man jetzt zum Beispiel eine Idee super findet als Künstler, dann ist man vielleicht auch für weniger dabei, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, wenn man auch merkt, dass das Gegenüber einfach nicht mehr zahlen kann,
genau,
obwohl er es wollte, aber sich total drauf freut und es auch vielleicht auch super passt einfach es passt auch zeitlich gut und es ist nicht irgendwie der Riesenaufwand, dann machen wir das auch mal für eine Gage, die, wo wir sagen, im Regelfall sollte es eigentlich nicht darunter gehen, also wir haben schon eigentlich so ein Minimum und dann machen wir das schon, finde ich schon, das gehört auch dazu und jetzt gerade auch bei anderen Musikern, wenn die einen fragen, ist das, finde ich, schon auch nochmal was anderes, wenn man sieht, da ist viel wer, Herzblut dahinter.
Wer wird denn vorgeschickt? Bist du das? Oder?
Zum Gagen ausmachen?
Ja.
Jemanden,
der das freiwillig macht?
Also wir haben uns jetzt ein bisschen umstrukturiert in Corona, muss ich sagen. Wir haben jetzt, das haben wir vorher nicht gehabt, tatsächlich so dezidierte Geschäftsführer. Das machen jetzt die Ricardo und ich, deswegen übernehmen wir das jetzt. Aber ich meine, im Prinzip haben wir das immer aufgeteilt. Ja. Und jetzt ab Oktober arbeiten wir mit jemandem zusammen. Wir hatten ja eigentlich ein Management, das wir jetzt verlassen haben. Und jetzt haben wir jemanden eingestellt, der für uns arbeitet, der muss es dann machen. Ist doch immer unangenehm, gell, über Gage zu reden.
Ja, bei manchen Veranstaltern schafft man es manchmal mit Humor, das Ganze zum Überdecken. Ich kann mich erinnern, mit der Maria haben wir einen Auftritt gehabt, ich glaube für die Förderbank Bayern. Und er hat uns dann gefragt und wir waren uns so unsicher, was wir jetzt halt verlangen sollten.
Gesagt, ich muss auch sagen, es ist ein riesen Tabuthema auch zwischen Musikern. Also ich habe da das Gefühl, da kann man nicht so offen drüber reden. Also wir reden jetzt zwar über die Sache jetzt, aber dass man Zahlen nennt, das kriegt man nicht so leicht raus.
Das ist ganz schlimm.
Kann ich verstehen, ist auch ein bisschen Betriebsgeheimnis. Aber dass man, also ganz am Anfang haben wir uns schon schwer getan, wo ist überhaupt so ein Limit auch einfach oder wo ist einfach so ein Minimum, was man machen muss.
Unsere Devise ist immer von der Maria und von mir, einen Veranstalter kommen lassen.
Obwohl, ich weiß nicht, ob das immer das Richtige ist, weil wenn man mal so eine, wenn er flexibel ist und man mal so eine Latte setzt, der Erste, der sagt, da dreht sich halt alles drum, weißt du?
Ja,
wenn du jetzt sagst, ich will den Betrag, dann wird der Endbetrag jetzt nicht so krass davon abweichen. Deswegen, wenn du erstmal hoch ansetzt,
aber wenn du aus Versehen zu niedrig ansetzt,
das ist halt das Risiko.
Und der Vorteil ist gleich beim kommen lassen, dass der Veranstalter einen Betrag nennt, dass er sich erstmal bewusst werden muss, was er quasi im Budget hat oder wie viel er bereit ist zum Zahlen. Und dann kann man hinterher immer noch verhandeln, finde ich. Das ist ganz praktisch.
Ja, das stimmt. Außerdem ist es noch nie passiert, wenn man dann das Gefühl hat, man hat zu niedrig was gesagt, wenn der andere gleich sagt, ja, das machen wir. Und dann verdammt, das war zu leicht.
Stimmt,
das war absolut zu leicht.
Also von dem her, es gibt echt unterschiedliche Strategien, gell? Wie jeder da so ein bisschen rangeht.
Ja, aber...
Ich bin mal gefragt worden, was nimmst du als Stundensatz?
Auch gut.
Naja, das müsste man dann... Mit man müsste üben, quasi mit das üben oder mit auch dann. Ich glaube tatsächlich, das sehen die wenigsten, dass man einfach stundenlang übt, schon sein ganzes Leben lang. Das ist ja nicht nur das Konzert, oder? Wie siehst du das?
Nee, absolut nicht. Und ich würde sagen, wenn man den Stundenlohn dann wirklich ausrechnet, das wäre... drastisch. Das, ja, das käme auf ein paar Cent wahrscheinlich
unter. Ja, ja. Außerdem, du kannst ja nicht an einem Konzerttag dann noch andere Konzerte annehmen, sondern du fokussierst dich dann quasi an einem Tag auf ein Konzert. Gell?
Ja, das vergessen die auch die meisten, glaube ich. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt am Supermarkt an der Kasse arbeite, dann muss ich mich jetzt auch nicht mental darauf vorbereiten oder so. Ja. Aber ich meine, also mir geht es so, wenn ich am Abend Konzert habe, der Tag, da kann man jetzt nichts Großartiges machen. Nein, also ich finde es auch komisch, selbst sich einfach mit Freunden oder so zu treffen. Das ist irgendwie komisch. Man kann sich am Abend davor, kann man jetzt auch nicht bis in die Puppen feiern. Es ist, ich nehme oftmals immer Beispiele mit Fußballern her, weil ich finde, das ist alles gar nicht so unähnlich. Also dieses Leistung bringen ist doch sehr ähnlich und das verstehen die Leute plötzlich sehr, sehr gut.
Ja, stimmt.
Weil das ist sehr einleuchtend dann.
Für manche sehen ja Fußballer als Schmarotzer, die wahnsinnig viel verdienen.
Ja, ist ja auch so, wenn ich
es mal sage. Stimmt, ja. Aber die haben natürlich auch einen Hochleistungssport, das muss man auch sehen, dass die, vor allem, die können ja, die riskieren ja auch einiges, indem sie Fußballer werden. Ich meine, du kannst jetzt nicht unbedingt planen, dass du am Schluss der Weltstar bist und von dem her ist da, finde ich, die Leidenschaft vor allem vorrangig,
ja. Ja, und das ist einfach, glaube ich, auch näher an den Leuten, das verstehen sie vielleicht dann doch eher, außer man hasst jetzt Fußball, so wie ich, aber ich kann mich trotzdem da hineinversetzen. Aber nee, ich finde, da kann man sich viel abschauen, auch wie die trainieren, also da ist viel mentales Training dabei, da ist viel auf Gesundheit, das sind alles Themen, die bei Musikern komplett
verlassen. Ich hätte eigentlich nichts dagegen für 15 Millionen 3 Jahre lang ständig Konzerte zum Geben.
Kann man machen.
Wenn man mich so unter Vertrag nimmt, kein Problem.
Aber hast du da nie dann Hilfe von der Elterngeneration quasi bekommen? Die sind doch schon lange im Business. Solche Businessfragen, hast du doch den direkten Ansprechpartner.
Also der Papa ist tatsächlich, der managt vor allem diese ganzen Familienformationen, also die meisten, und dann Gerhard Polt. Und der ist natürlich... der kennt sich aus,
der ist ein totaler
Networker vor allem, also der telefoniert da wahnsinnig gerne.
Aber das ist heutzutage, glaube ich, wichtig, ich bin da ganz schlecht. Ja,
ich bin ehrlich gesagt auch ziemlich schlecht, ich habe das immer gehasst als Kind, den Telefondienst zum Übernehmen, weil egal was ich gemacht habe, Telefon hat ständig geklingelt. Ich glaube, man muss das auch mögen, dass du gerne am Telefon bist und Sachen organisierst, weil es raubt dir Zeit und Energie.
Total. Gell? Obwohl es schneller ist, als eine E-Mail zu schreiben, aber ich weiß auch nicht, ich rede gern mit Leuten, also Angesicht zu Angesicht, aber telefonieren, ich mag das nicht. Manchmal, wenn ich auch nicht Lust habe, sehe ich, da ruft jemand an, dann ich mag jetzt einfach, der soll mir auf die Mailbox sprechen, damit ich erstmal weiß, um was es geht.
Genau.
Damit man nicht immer gleich so, weiß nicht.
Dass man sich darauf einstellen kann, gell?
Ja. Aber daraus wolltest du nie, hast nie überlegt, ich will eigentlich was ganz anderes machen als Musik?
Du, interessante Frage.
Ich bin letztens von der Maria gefragt worden. Hat das noch nie jemand gefragt?
Doch. Also Maria hat mich das vor kurzem gefragt, aus dem Grund, weil sie ja sehr lange diese Karpaltunnelentzündung gehabt hat jetzt. Hm. Und also bin mir jetzt sicher, ob das ehrlich gesagt schon verheilt ist, aber sie hat ja während der Corona-Zeit angefangen, so ein Filmstudium anzufangen, als Gaststudentin an der HFF. Und hat mich dann gefragt, ob ich irgendwie jemals irgendwie anderes Interesse gehabt hätte. Und bestimmt, also ich bin mir sicher, wenn ich mich da ein bisschen, ich mag gern Sprachen oder auch Geschichte interessiert mich, da hätte ich bestimmt einen anderen Weg auch gefunden. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, wann war bei dir der Wunsch da, dass du Musiker wirst?
Ich glaube nicht, dass ich das so genau sagen kann, aber ich bin ja auf ein musisches Gymnasium in Freising gegangen und ich habe schon einfach sehr viel Musik gemacht. Also ich habe auch lange ziemlich intensiv Tischtennis gespielt und ich war eigentlich auch in der Schule echt in allem eigentlich so.
Wer war dein Favorit? Der Timo Boll.
Ja, natürlich. Nee, aber ich bin da schon so reingewachsen und es wurde einfach immer intensiver. Und ja, ich hatte dann auch schon, war dann schon Jungstudent an der Hochschule für Saxophon und war aber auch schon mit Klavier bei einem Professor, Professor Berger. Und ja, das kam dann irgendwie so. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was ich machen soll. Und ich habe einfach meine beiden Professoren gefragt. Der eine hat gesagt, wenn du es nicht genau weißt, fang mal mit Schulmusik an. Ja. Und der andere hat gesagt, nee, studiere Saxophon. Und ich habe das dann beides gemacht. Aber ich habe zwar Schulmusik zu Ende studiert, aber ich habe das schon nach dem ersten Jahr gemerkt, das ist sicher nichts für mich. Aber ich fand das Studium eigentlich ganz toll.
Das ist eigentlich ganz witzig. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass ganz viele da einfach so reinrutschen. Wenn man einfach, also bei mir und Maria war es ja natürlich so, dass das ein bisschen von der Familie schon gegeben war und dass man das so ein bisschen als selbstverständlich erachtet und dann merkt man, okay, ja, man verdient sogar Geld damit, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Und dann Und dann noch, irgendwie, wenn man ein bisschen Erfolg spürt, was auch total wichtig ist, wenn man diese Karriere einschlägt, dann ergibt sich das irgendwie, oder?
Ja, das, wobei ich, als ich zum Studieren angefangen habe, habe ich halt diese Erfolgserlebnisse noch nicht so krass gehabt. Also ja. auch geldmäßig einfach nicht. Ja. Das war wahrscheinlich bei euch auch einfach früher angelegt, dadurch, dass ihr einfach viel früher, viel regelmäßiger schon mit auf der Bühne stand.
Genau,
das hat man ja normalerweise nicht.
Generation dann, genau.
Also du machst halt einen Klassenabend oder so. Ja. Und das ist ja auch, ja, das ist schon krass eigentlich. Aber danach kam das also mit Quartett. Und das war dann natürlich schon sehr, sehr reizvoll.
Kennst du eigentlich jetzt Musiker, die entweder während der Corona-Zeit oder generell komplett aufgehört haben mit der Musik oder also zumindest beruflich?
Ich habe das voll oft gelesen, auch so Statistiken, dass viele sich überlegen oder manche sich tatsächlich jetzt umorientiert haben, aber ich persönlich kenne keinen. Ich bin vielleicht auch in dem falschen Umfeld, weil ich kenne vor allem so Leute, die das so intensiv wie wir machen und so voll selbstständig waren. Ich glaube, da ist die Leidenschaft so groß, dass man sich da nach eineinhalb Jahren schon davon abwendet, weil da hat man schon dafür schon zu viel durchgemacht. Aber stimmt, wenn man vorher schon mehr so muckenmäßig schwer sich getan hat.
Ja, vielleicht, Ja, oder einfach, es ist egal, wie gut man ist, ich glaube, man kommt, es gibt einfach auch Menschen, die haben Pech oder beziehungsweise finden da irgendwie wenig Anschluss oder es gibt ihnen auch wenig vielleicht auch oder eben auch durch die Corona-Zeit haben sich vielleicht viele einfach umstrukturiert und sich Gedanken gemacht, ist es das eigentlich, was ich will oder gibt es vielleicht doch irgendwas, was mich mehr anspornt oder beziehungsweise wovon ich besser leben kann auch.
Ja, wenn man zum Beispiel Familie gründet. Gedanken hatte ich ja trotzdem auch.
Ja, genau, haben wir ja trotzdem auch gehabt. Ja.
Ich glaube, bei uns hat es auch noch geholfen, also bei mir ist es so, ich bin ja auch gleichzeitig für drei andere Lebensentwürfe irgendwie verantwortlich. Und das ist schon nochmal eine größere Verantwortung. Und dann, zumindest bei mir, setzt dann auch so ein bisschen der väterliche Impuls ein, dass dass man sich auch gegenseitig dann stützen muss und sagen, okay, das kriegen wir schon hin. Wobei das bei uns gar nicht so eigentlich nie im Raum stand. Wir haben sehr kritisch alles hinterfragt und auch uns hinterfragt. Aber dass ich es jetzt irgendwie ans nicht mehr weitermachen kann, das wurde jetzt nicht so laut, die Frage, glaube ich.
Ja, das heißt aber schon, dass die Leidenschaft dann was so groß ist, dass man das nicht in Frage stellt dann. Ja.
Ich glaube schon, ja. Und also mir persönlich hilft es, dass ich, wie du vorher gesagt hast, ich bin auch an ganz vielen Dingen interessiert und ich kann mir das locker vorstellen, auch von heute auf morgen irgendwas anderes zu finden, wo ich eigentlich auch so leidenschaftlich
sein würde. Aber du würdest wahrscheinlich mit der Musik generell nicht aufhören, also...
Das wahrscheinlich nicht. Aber wahrscheinlich hätte ich auch immer irgendwas, was kulturell ist, weil mich das einfach interessiert. Das finde ich auch sehr wichtig. Ja. Das würde bleiben wahrscheinlich, aber ich könnte mir alles vorstellen. Ich könnte, was weiß ich, im Radio arbeiten oder ich könnte mir vorstellen, etwas ganz anderes zu machen. Aber das gibt mir auch die Freiheit zu sagen, ich entscheide mich ganz speziell mit bestem Gewissen für die Musik. Weil wenn man so sagt, das ist, glaube ich, ein Scheißgefühl, wenn man sagt, das ist das Einzige, was ich kann.
Ja, ja.
Das ist natürlich, dann ist man denn so ein bisschen das Opfer auch.
Nein, ich glaube, dass Musiker generell ein großes Spektrum haben. Ich meine, man lernt ja von Kind auf Disziplin und dieses tägliche Üben, dieses Routinierte und was man da alles reinsteckt.
Ist und ja kreativ nicht, zu sein.
Kreativität.
Die Wege drumherum zu finden.
Auch Intellektualität jetzt zwischendrin, auch wenn du dich mit einem Komponisten befasst oder so. Also ich glaube mal, also viele könnten auch erfolgreich in anderen Schienen unterwegs sein. Und also ich kenne auch einige, die das tatsächlich auch
anders gemacht haben. Kennst du dann einen, der jetzt aufgehört hat?
Ja, also während am Studium generell, über die Marierform in der Schlagzeugszene, in der Perkussionsszene, gab es schon einige, die super begabt waren, aber dann irgendwas anderes gemacht haben, zum Beispiel Anwalt oder Immobilienmakler oder so.
Ja, wenn man noch im Studium ist, dann ist es schon auch nochmal anders, ne? Wenn du noch gar nicht so die Berufsaussicht dann vielleicht hast.
Ja, klar.
Und ist das schon doof?
Ich glaube auch, dass bei manchen Instrumenten gibt es natürlich beruflich auch einen Vorteil und Nachteil. Bei Streichern hat man einen Vorteil, dass es viele Streicher im Orchester gibt, das heißt auch mehr Optionen. Ja? Und bei Bläsern vielleicht auch, aber vielleicht noch mehr bei Perkussionisten gibt es halt einfach meistens nur zwei, drei Stellen pro Orchester, dann das ist einfach...
Aber das war das überhaupt mal eine Option für dich, ins Orchester zu gehen?
Bis jetzt nicht. Ich bin letztens von einer Bekannten, von einer Freundin von mir gefragt worden, ob ich Interesse hätte, mal für die Philharmoniker einzuspringen. Und das würde ich auf jeden Fall gern machen, einfach für ein Projekt mal dabei zu sein. Aber so Probespiele und so, das ist eine komplett andere Welt, habe ich gemerkt, durch Freunde von mir, die das machen. Und ich habe irgendwie einen Vorteil, sehe ich darin, bei der Maria und bei mir, dass wir einfach in unterschiedlichen Formationen und sogar Stilrichtungen unterwegs sind in der Musik und dass uns das eigentlich so ziemlich gut über Wasser hält. Und ich habe jetzt auch angefangen, viel zum Unterrichten und habe da auch so eine zweite Leidenschaft in mir entdeckt, dass mir das total Spaß macht. Und ich glaube tatsächlich, dass ich eher diesen Weg gehe, vom Konzert ergeben und unterrichten, als dass ich ins Orchester gehe. Also vielleicht zwischendrin einmal, spricht nichts dagegen, aber ja, das ist, finde ich, eine andere Welt.
Ja, und das macht euch ja dann doch auch ein bisschen aus, dieses viele verschiedene Stilrichtungen. Und ihr kommt ja natürlich auch einfach familiär aus der Volksmusik, das muss man ja einfach so sagen. Und unser Thema in unserem gemeinsamen Konzert war ja auch irgendwie Volksmusik und klassische Musik, die von Volksmusik inspiriert war. Was würdest du sagen, wie sehr prägt es dein eigenes Spiel?
Es ist witzig, ich habe in der Kindheit oder zumindest in der Schulzeit noch, ich versuche mich, dass ich mich total distanziere von der Volksmusik oder dass ich beides total trenne, weil das war so diese Phase, wo man sich dann...
Rebell.
Ja, so ein bisschen Rebell gegenüber der Familie, dass man sein eigenes macht einfach. Das war mir total wichtig in der Zeit. Und während am Studium erst habe ich da totaler Stärke drin gesehen wieder. Und witzigerweise hat mich meine Professorin ermutigt, dass ich das beides versuche miteinander zu verbinden, beziehungsweise dass ich eben diese Stärke, die man von der Volksmusik haben kann, dieses Lockere oder dieses Musikalische, dass man das quasi einbaut in dieses Klassische, was ja oft auch, wenn man, egal wie stark man sich befasst, wenn man das Ganze mit dem Kopf macht nur und nicht mit dem Bauchgefühl bei der Klassik, muss man ein bisschen aufpassen, glaube ich, dass man nicht zu sehr verkopft ist dann in der Musik.
Absolut.
Und dass man locker bleibt eben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man dann vielleicht sogar eben von der Volksmusik holen kann.
Definitiv. Ich glaube auch, dass viele Komponisten durchaus die Volksmusik schätzen und von da aus erst komponieren. Ich glaube, wenn man mit dem Kopf anfängt und nur abstrakte Musik macht, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich erst für mich immer der zweite abstrahierende Schritt. Erstmal kommt doch der Impuls des Musikmachens und dann kann ich da weiter hineintauchen, aber dieser unmittelbare, spontane Impuls, der muss ja einfach auch da sein, sonst kann ich ja gar nicht auf die Bühne gehen.
Ich bin da wahnsinnig froh, dass ich Leuten wie dir begegne oder anderen klassischen Musikern, die sehr offen sind fürs Volksmusikalische, weil ich bin mir sicher, dass es manche gibt, die nie in Berührung damit kommen sind und das vielleicht als eine komplett andere Musikart einstufen, beziehungsweise das sogar ein bisschen abwertend finden. Aber wenn man überlegt, wie du gesagt hast, eigentlich hat fast jeder Komponist daraus geschöpft, oder? Aus der Volksmusik, aus den Themen, aus bestimmten Tanzarten auch vielleicht.
Ja. Nee, das finde ich auf jeden Fall. Und dieser musikantische Zugang finde ich auch einfach super wichtig, weil das überträgt sich einfach auch in dem Moment auch. Und vorhin wollte ich noch sagen, man sagt ja auch immer, Musik ist so eine Sprache, die jeder versteht. Das, was ich aber eigentlich total den Quatsch finde, weil selbst in der Volksmusik, das folgt einfach gewissen Gesetzmäßigkeiten und Regeln, wo man sich, man kann das natürlich einfach nur oberflächlich genießen. Musik bleibt auch einfach der Unterhaltungsaspekt und der Genussaspekt. Aber wenn man es wirklich verstehen will, wie man das in dem Spruch so sagt, es ist eine Sprache, die jeder versteht, dann finde ich das eigentlich gar nicht, weil ich tue mir das auch schwer. Ihr habt euren, wie ein Wiener Walzer funktioniert, da fängt schon an. Das können vielleicht auch im Endeffekt dann nur...
Also man lernt es als Kind natürlich intuitiv und ohne, dass man sich Gedanken macht. Aber dann, klar, mit der Zeit, auch wenn man jetzt studiert hat, dann weiß man dann kennt man sich mit Noten aus und vielleicht mit dem Takt, mit der Taktart, vielleicht sogar mit der Form. Und dann checkt man das Ganze auch mit dem Kopf dann. Und beides ist wichtig, finde ich. Also wenn man beides
drin hat. Genau, aber es funktioniert ja nur, weil du damit aufgewachsen bist. Das andere, für mich, obwohl ich in Bayern aufgewachsen bin und bayerische Volksmusik mir eigentlich nahe ist, ist es natürlich was anderes, wenn ihr das macht. Ich kann das nachvollziehen, aber da braucht man dann schon ein bisschen, um da richtig reinzukommen. Auch wenn es manchmal nur vielleicht die Nuancen sind, aber das ist gar nicht so einfach. Ja. Und dann hat er auch noch jede Volksmusik, also wir sprechen jetzt von unserer Volksmusik, das fängt ja schon an, dass es in Deutschland ganz verschiedene sicher gibt und jede Musikkultur einfach ganz anders funktioniert und jede, am Ende dann auch jede Kunstmusik irgendwie anders funktioniert. Und ich erinnere mich, du hattest so eine quasi indische Improvisation so ein bisschen im Konzert, im Konzert gemacht, was ich eigentlich ganz cool fand. Und ihr habt überhaupt ganz viele verschiedene gemacht und du spielst ja auch gerne so Volksmelodien aus anderen Ländern.
Total gern.
Ich muss es aber mal provokativ ein bisschen fragen. Spielst du mit Klischees oder beschäftigst du dich wirklich damit?
Naja, also unser Vorteil als Musiker oder als Studenten von der Musikhochschule ist ja oder war ja, dass wir natürlich wahnsinnig viel in Kontakt kommen sind mit Leuten aus verschiedenen Ländern. Mit jeder hat eine andere Geschichte, eine andere Vita. Und ich habe mich immer dafür interessiert, wenn jemand ein bisschen aus der Volksmusik gekommen ist, weil ich dann so eine Parallele, also ich habe so eine Parallele gesehen zu mir und habe mich dann natürlich immer dafür interessiert und nachgefragt und nachgehakt. Und oder auch bei anderen musikalischen Projekten haben wir ja einige gemacht, auch mit der Familie, wo wir dann mit dem BR zum Beispiel über Zusammengocken in Neapel, in Israel oder in Istanbul waren. Und also ich glaube nicht, dass das Klischee ist. Vielleicht ist es mittlerweile nicht mehr so ganz aktuell und manche Volksmusikarten sind vielleicht eher für Tourismus gedacht. Ich weiß es nicht genau. Aber die Leute, also von denen ich das habe, quasi, das ist auf jeden Fall originale Volksmusik und die nach wie vor praktiziert wird, aber wie lang noch oder von wem noch?
Das meinte ich eigentlich auch gar nicht. Klar. Aber ich finde es eigentlich ganz interessant, weil wir uns da auch damit beschäftigen, weil das mir zum Beispiel fern ist und uns ist halt aufgefallen, dass wir schon einfach auch die Musik, die wir spielen, ist halt schon eigentlich super begrenzt. Das ist halt einfach so eine westliche Kunstmusik, die sich dann doch, so verschieden sie auch ist, kommt die alles aus einem, aus einer Region und einem Gestus heraus irgendwie. Und das eigentlich schade ist, weil hier wieder, das ist eben nicht die Musik für alle, sondern das ist eigentlich unsere Kunstmusik, eine ganz westliche Musik. Und eigentlich muss das ja auch gar nicht sein. Deswegen fand ich das jetzt interessant. Und wir gucken jetzt auch, wir haben so ein Kompositionsprojekt, wo wir die 48 Fugen aus dem wohltemperierten Klavier für uns umschreiben und dann 48 Komponisten bitten, ein neues Präludium dazu zu schreiben. Und wir haben dann die Welt so ein bisschen aufgeteilt in so 10 Erdkulturkreise. Und wir verteilen das so ein bisschen gleichmäßig. Ja. Das ist, jede Einteilung ist natürlich erstmal irgendwie Willkür, weil wir versuchen, jemanden Authentisches zu finden, aber oftmals haben die natürlich dann auch hier studiert oder so. Aber jemanden, der so eine eigene kulturelle Sprache vielleicht auch hat, oder muss ja auch gar nicht aus so ganz stark kulturell geprägt sein, aber eine eigene Sprache, weil es gibt schon echt viele Geschichten und musikalische Geschichten auf der Welt, die interessant sind.
Ich finde auch mittlerweile durch die sozialen Medien kommt man sehr schnell in Kontakt, wenn man das will. Ich habe für ein anderes Projekt, was so ein bisschen in Planung ist, aber wahrscheinlich noch länger dauert, bis das umgesetzt wird, habe ich ganz viele Musiker angefragt, mir so einen Teaser zum Schicken aus ihrem Land, wo sie ein bisschen was von ihrer Volksmusik erzählen und von der Art da zum Spielen oder was das Kernthema ist von der Musik. Und du findest einfach so viel in der ganzen Welt.
Und was ist daraus geworden?
Also der Plan ist eigentlich mit einem Freund von mir, der in der Filmmusikszene ist, wir waren im Urlaub, haben ein anderes Projekt gehabt, was wir da im Urlaub quasi erarbeitet haben und dann habe ich erzählt so von meiner Idee, wie toll das wäre, eigentlich in verschiedene Länder zu reisen und dann mit verschiedenen Volksmusikarten zum Kommunizieren, eben auf der musikalischen Ebene. Und er hat gleich gemeint, ah ja, super Idee und er kennt jemanden vielleicht von Telux oder so und dann haben wir so diesen Plan gefasst, ins Auge gefasst, dass wir sowas entwerfen erst einmal, dann haben wir Regisseurin dazu geholt. Und schön wäre es natürlich, wenn es mit dem Fernseher, vielleicht mit dem BR sogar zustande kommen würde. Mhm. Aber es ist natürlich momentan auch mit der Corona-Zeit vom Budget her sehr schwierig, da ranzukommen.
Das stimmt,
Aber es ist auch trotzdem ein nettes Ziel und mal schauen, ob man das sonst im Notfall auch privat macht.
Oder ein bisschen mit dem Goethe-Institut, ich weiß es auch nicht immer so leicht, weil ich glaube, mittlerweile ist es so, dass die Zentrale ist ja hier in München, aber mittlerweile ist es so, dass die über die Projekte ganz oftmals das dann vor Ort bestimmt wird und nicht mehr von der Zentrale aus, dann ist es immer ein bisschen schwieriger, das zu koordinieren. Aber Ja. Ich kann da nur ermutigen. Also wir haben schon ein paar Sachen über das Goethe-Institut gemacht, ja. Aber leider immer so vereinzelt. Oder auch über die Botschaften. Also ja, ich glaube, die sind bei solchen Sachen immer ganz, ganz offen. Ein bisschen Organisationsarbeit, aber also ich finde, es lohnt sich. Also es hört sich ja ganz toll an.
Total, ja. Ja, und vielleicht ein anderer Grund ist, man spricht immer von unserer bayerischen Familie, aber eigentlich haben wir ganz viele verschiedene Wurzeln auch. Also über den Papa, das liegt zwar weit entfernt zurück, aber gibt es natürlich schottische Wurzeln, daher kommt der Name Well. Dann gibt es auch Südtiroler Wurzeln und von der Mama gibt es ungarisch, französisch, serbische Wurzeln auch. Also es ist sehr bunt gefächert und genau, also dann haben wir uns überlegt, vielleicht, dass man das so aufbaut, erst einmal mit der Familiengeschichte. Man braucht ja immer ein Konzept für sowas.
Ja, genau.
Und dann könnte man das...
Kann sich bei Neustadt Kultur bewerben gleich. Aber hast du es noch nicht gemacht, dass man immer gleich ein Konzept einreichen und so.
Ja, klar, wieso nicht. Aber auf jeden Fall diese Idee, dass man mit verschiedenen fremden Kulturen in Kontakt tritt oder sich für die Musik interessiert, beziehungsweise dass man dann auch Sachen erkennt, wenn man Komposition von einem Komponisten spielt.
Absolut.
Das finde ich total spannend.
Ja. Ich finde es auch einfach super spannend, weil ich muss sagen, mich hat es ein bisschen in letzter Zeit auch gelangweilt fast, weil man hört einfach doch immer dasselbe Repertoire im Symphonischen so und so, aber auch in der Kammermusik, also in dem Kreis, was wir so Konzerte machen, ist schon echt immer dasselbe und es ist so und so zeitgenössisch gar nichts und dann andere Kulturen dann gar nicht.
Ja, stimmt.
Also es braucht unendlich und dann macht einer was, dann machen das alle. Also dann denkst du irgendwie, ach ja, der Schulhoff hat ja auch ganz tolle Musik geschrieben und dann wird das plötzlich voll in, dann spielen das alle. Aber so richtig auf Entdeckungsreise gehen dann irgendwie die wenigsten, obwohl sich das, glaube ich, irgendwie auch ändert, habe ich das Gefühl, es sind doch immer mehr, oder es ist meine Wahrnehmung, weil ich immer mit mehr mit Leuten so zu tun habe.
Baut ihr viel moderne Musik ein auch? Oder?
Ja, wollen wir jetzt, allein durch diese 48 super. Kompositionen, die zwar sehr kurz sind, aber wir wollen immer mehr einbauen. Und eigentlich haben wir auch so angefangen. Wir wollten eigentlich nur Originalmusik spielen am Anfang und sind dann so ein bisschen vielleicht in
Ihr macht es eigentlich genau richtig. Ich finde, es ist, warum eigentlich nicht mit dem Komponisten zusammenarbeiten, anstatt dass der Komponist alles selber macht, sondern dass man halt vielleicht voll. Auch als Künstler mitredet auch. Das ist ja
auch im Kompositionsprozess auch immer sein, das ist natürlich super spannend.
Das haben wir früher auch die ganzen Komponisten gemacht. Da sieht man ja immer ein Foto vom Komponisten mit dem David Oistrakh zum Beispiel und die haben zusammen die Partitur besprochen, Änderungen auch besprochen und so.
Ja, und heutzutage geht es ganz einfach. Wir haben eine Komponistin beauftragt, die Verena Marisa, und die ist jetzt gar nicht so weit weg, aber in Corona konnten wir uns nicht treffen. Das hat sich jetzt ganz verzögert, aber da haben wir eigentlich ausgemacht, wir können hier so und so alles über Internet streamen. Sie ist live dabei und kann uns erstmal zeigen, wie genau sie es dann haben will. Ja. Und sie kann auch einfach sich von der Ferne beim Aufnehmen ins Studio mit rein schalten.
Das ist super.
Eigentlich ist es cool und das würde ja auch weltweit gehen. In Stuttgart ist jetzt eigentlich um die Ecke, aber das könnte man mit jedem Komponisten machen. Das ist schon unglaublich.
Der Freund von mir, eben der Matthias Rehfeld, der hat jetzt halt auch vor eben ein Stück zum Komponieren oder ist schon dabei, eben für Blasorchester und Geige. Witzigerweise fast wie das Gulda.
Konzert,
nur nicht Richtung Jazz, aber mit dem Freiraum, also den ich brauche. Also er hat gemeint, er gibt zwar bestimmte Formen vor, aber ich soll auch selber überlegen, weil oft, der hat recht, also oft wissen ja die Musiker oder die Instrumentalisten, was am besten für Instrument passt oder was vielleicht
absolut
gut passen würde.
Deswegen funktioniert es bei uns immer nicht, wenn wir die Arrangements jemand anders machen lassen, weil da kommt immer Käse bei raus.
Genau.
Weil die wenigsten kennen sich mit Geige, kennen sich vielleicht noch viele aus, aber mit Saxophon eben nicht.
Stimmt,
das ist schwierig.
Ja, klar.
Aber jetzt habe ich dich unterbrochen.
Nein, alles gut. Also das ist genau der Punkt eben, dass man einfach ein bisschen Mitspracherecht hat. Und
du sollst dir das aber dann vorher ausdenken oder sollen auch Improvisationsteile rein?
Beides. Also ich habe vor, dass wir beides machen. Also ein bisschen selber mit rein, aber ich glaube eben diese Offenheit, dass auch wenn spontan was entsteht, dass man dass nicht jede Aufnahme davon gleich sein muss, sondern dass man dann bekommt das Ganze vielleicht auch ein bisschen mehr Dynamik und ist nicht so in starre Regeln gepresst. Das finde ich ganz spannend.
Super Konzept, ja. Da bin ich gespannt. Und gibt es schon einen Plan für eine Uraufführung?
Ja, im März, genau. Muss ich noch ein bisschen besprechen. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht wo, aber genau, gibt es auf jeden Fall schon.
Ja. Super, ja, cool. Also ich finde, unterstütze ich, das ist ein schönes Thema. Ja. Und ich würde sagen, zum Abschluss können wir noch ein Spiel vorbereiten. Spiel spielen, ich habe ein Spiel vorbereitet, wollte ich sagen. Oh, ich habe
nichts mitgenommen, keine Geige.
Keine Geige, es funktioniert auch ohne und heißt Beethoven oder Bullshit.
Beethoven oder Bullshit.
Funktioniert ganz einfach. Ich habe hier eine Kiste.
Ist das ein Wissensdings?
Oh nein, kein Wissen, kein Wissen.
Man hat eher das und das komponiert.
Ja, gar nicht. Ich habe eine Kiste mit Fragen vorbereitet und du ziehst einfach eine Frage, okay, liest sie uns vor und ja, du musst dich für eine Antwort entscheiden. Ja, es ist eine Entweder-Oder-Frage. Aha. Du musst dich entscheiden, sonst, weiß ich nicht, sonst darfst du nie wieder Geige spielen.
Also ich nehme jetzt etwas raus.
Okay. Genau, du nimmst jetzt einen Zettel und liest das vor.
Okay. Moment, so rum. Hättest du lieber 10 Konzertos für ein Cembalo oder ein Konzerto für 10 Cembalos? Ich würde sagen, ein Konzert für 10 Cembalos, weil ich finde, das klingt sehr spannend.
Klingt sehr spannend, ja. Ich weiß nicht, wie es klingen würde.
Also, das muss ein Riesenaufwand sein, stimmt, aber das hat bestimmt noch niemand gehört.
Oh, ich weiß nicht. Ich sage immer, es gibt schon alles.
Echt?
Müssen wir nachher googeln.
Ja, gerne.
Die Fragen nicht. Gehen auf meine Redaktion zurück. Ich weiß auch nicht, was kommt. Oh, das weiß ich nicht, ob das passt. Das würde für dich besser passen. Aha. Würdest du lieber Bratsche spielen und jeder denkt, du bist ein Geiger? Oder lieber die Geige und jeder denkt, es ist eine Bratsche? Da das muss man erstmal nachdenken. Das muss ich jetzt beantworten. Ja. Oh. Also ich finde die Bratsche an sich cool. Deswegen würde ich Bratsche spielen und dann denkt auch noch jeder, es ist eigentlich eine Geige. Ja. Dann bin ich auch in den anderen Augen cool.
Die Frage wäre eigentlich auch witzig gewesen, wenn da steht und jeder denkt, es wäre ein Cello. Weil
das wäre dann ganz verwirrend für die Leute. Nein, es ist ein kleines
Cello. Aber ich mag den Klang von der Bratsche auch total gern. Also
ich weiß gar nicht, woher das kommt.
Ja, also es ist einfach, ich glaube, das Witzige ist ja, dass die besten Bratsche-Witze werden erzählt von Bratschern selber.
Ja, bestimmt. Die haben das wahrscheinlich erfunden.
Wahrscheinlich müssen sie sich auch gar nicht dafür anstrengen. Das kommt einfach von selber. Okay,
was auch. Mal um alle Klischees auszupacken.
Okay, wärst du lieber ein Papagei mit einer wunderschönen Tenorstimme? Und er ist gemein. Oder ein wunderschöner Tenor mit einer Papagei-Stimme?
Du musst dich entscheiden.
Naja, also wenn ich dabei Geiger bleiben darf, dann wäre ich lieber ein wunderschöner Tenor mit einer Papagei-Stimme. Wenn ich jetzt nur Tenor wäre, dann lieber Papagei.
lieber Papagei als Tenor? Nein.
Also wenn ich quasi
du wärst ja lieber der Tenor. Du wärst
Sänger wäre, dann...
Verstehe. Ja. Na gut, und die Stimme bräuchte es ja nicht, ne?
Ja, dann
wäre Vorteil das Geige. Genau, ja. Aber dann das Interview wäre jetzt auch schwierig gewesen mit seiner Papagei-Stimme. Ich weiß nicht, ob sich das jemand anhören
würde. Aber es wird sich vielleicht dann, ja. Aber Papagei kann ja auch ein bisschen die Stimme ändern, oder?
Ja, weiß nicht. Naja. Ich habe noch nicht so viele Papageien in meinem Leben gesehen. Nur auf Discovery Channel. Also ich habe die nächste Frage. Aha. Hättest du lieber eine Wagner-Oper basierend auf deinem Leben oder eine Mahler-Symphonie basierend auf deinem Tod? Ah, das ist leicht.
Ja.
Ich will keine Wagner-Oper. Ich will Mahler-Symphonie.
Genau so. Auf deinen Tod, oder?
Oh, ja, absolut. Genauso. Bisschen Tragik noch mal. Nicht so ein Wagner-Kitsch.
Niemand würde sich mehr für dein Leben interessieren.
Ja, wahrscheinlich. Mein Leben war nicht so spannend. Oder, ich hoffe, dass mein Tod
Leute
spannender wird.
Vielleicht abschalten.
Also ich hoffe auf meinen Tod.
Ja. Würdest du lieber immer Schluck aufbekommen, wenn du ein Fis-Moll... Akkord, wenn ein Fis-Moll-Akkord erklingt oder Hurz schreien müssen, wenn ein Stück zu Ende ist.
Ah.
Das mit Hurz, das hat es schon gegeben, deswegen eher das mit einem Fis-Moll-Akkord. Ich glaub,
immer Schluck auf oder was war
aber
das? Das ist ja fies beim Spielen.
Aber nur für einen Fis-Moll-Akkord dann, oder?
Ja, aber immer wenn was mit Fis-Moll kommt, kriegst du einen Schluck auf. Das ist ja peinlich im Konzert.
Dann würde ich halt oder nie wieder was mit Fis-Moll spielen.
Oder so. Oder es wird ein Markenzeichen von dir.
Oder so, also nur was mit Fis-Moll. Dann würde ich einen Komponisten beauftragen, mir was in Fis-Moll zum Schreiben. Und dann wäre die Challenge, das wirklich auch bis zum Ende
durchzuhalten.
Ja.
Ja, kann man machen.
Ja.
Das Stück in Fis-Moll mit Schluck auf.
Mit Schluck auf, genau.
Also eine machen wir noch jeder, oder?
Ja.
Wärst du lieber immer einen Viertelton zu hoch oder einen halben Schlag zu spät? Immer. Oh, das ist fies. Boah, also ich bin ganz empfindlich mit Intonation, deswegen dauernd ein Viertelton zu hoch, das will ich nicht aushalten. Ich bin aber auch eigentlich voll der Rhythmusfreak, deswegen halbe Schlag zu spät ist auch scheiße. Aber ich glaube, da gewöhnt man sich eher dran.
Also, sagen wir mal,
die Frage ist, kann man es dann kompensieren, aber steht immer, man ist immer zu spät dann.
Also das mit zu spät, glaube ich, ist sehr riskant. Also, und da würdest du dir eher Feinde bei den Pianisten machen, die dann mit dir spielen.
Ja, und ich meine, die Leute wird es wahrscheinlich weniger stören, ein Viertelton zu hoch sein, aber das ist schon krass. Nee, ich entscheide mich, ich bin...
Für Rhythmus?
Ja, ich bin lieber immer einen halben Schlag
zu spät. Da hätte ich mich anders entschieden.
Aber das habe ich schon gehört, mit der Intonation bist du nicht so.
Ja, also vor allem bei indischer Musik. Das ist ja eh interessant, gell, dass in verschiedenen Kulturen unser Tonalsystem eigentlich gar nicht so aktuell
ist. Gar nicht funktioniert.
Vor allem in arabischer Musik.
Ja, ja oder in indischer. Ich meine, da ist auch mehr der Rhythmus das variierende Element.
Stimmt, ja.
Und die Skala bleibt ja eigentlich immer gleich.
Aber da wäre das mit dem zu spät kommen wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Ja. Würdest du lieber vom tauben Beethoven deine CD abmischen oder dir von Stevie Wonder die Haare schneiden lassen?
Ja, aber einmal die Haare schneiden. Nee, immer die Haare schneiden
immer wahrscheinlich. Immer die Haare, wäre gut, ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass egal wie der Beethoven das dann mischt, dass jeder dann die CD kaufen würde. Also von dem her.
Du scheißt einfach drauf, abgemischt von Beethoven.
Du hast ja das mit Beethoven.
Aber du kannst auch immer sagen, mein Highstyle ist Haaren, Stevie Wonder.
Aber dann müsste ich diesen Haarschnitt...
Ich weiß nicht, ob wir das hinbekommen. Lassen, ist schwierig. Also du nimmst den Beethoven.
Ich glaube, ich nehme den Beethoven.
Also die nächste CD wird abgemischt vom Beethoven, aber taub.
Das ist ganz witzig, diese letzte Frage. Weil ich mache tatsächlich im November CD mit einer Pianistin, mit der Lilian Akopova, wo wir das Thema Jazz haben, also wie klassische Komponisten sich beeinflusst haben vom Jazz. Und
sehr gut.
Da bin ich schon ganz gespannt, was daraus wird.
Na dann wünsche ich dir viel Erfolg und sage danke für diesen Podcast. Länger als ich geplant habe, umso besser.
Ja, stimmt,
Also danke dir,
Matthias. Du darfst gerne noch kürzen.
Ich kürze dich einfach raus, ich lasse nur mich drin. Okay, also.
Danke dir fürs Dasein.
Danke dir, bis zum nächsten Mal.
Ja, ciao.